Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, Folge 19, Post-Gamescom. Wir werden heute mal weiterreden über die Magnificent Seven und haben ja in den letzten beiden Folgen Amazon und Google behandelt. Genau, aber wir erstmal wieder zum Einstieg, weil wir ja hier neu sind und das alles noch lernen und uns immer freuen, wenn wir Feedback bekommen. Flo, haben wir Feedback?
Ja, Feedback, zumindest so, dass die letzte Folge sehr gut aufgerufen wurde bisher. Ihr wisst, wir veröffentlichen ja immer am Donnerstag und man zeigt, das Thema greift so langsam und auch das Feedback bekommen, ja, sehr detailliert auch von dir letztens mal dargestellt und ich glaube, diese Analysen kommen auch recht gut an und wir freuen uns, dass Ben heute wieder da ist, zurück von der Gamescom. Ben, sagen wir ganz kurz, aus AnlegerInnen-Sicht, was gab's Neues? Welche Unternehmen sind dir besonders aufgefallen?
Ja, auf der Gamescom waren wirklich sehr viele Publisher und Entwickler wieder vertreten gewesen im Gegensatz zu letzten Jahren. Bei allen voran natürlich Nintendo mit ihrem Switch 2 Release, hat eine ganze Halle, wo man alle Spiele spielen konnte und auch den Ausblick hatte für das kommende Jahr. Dann natürlich Tencent, welche wir mal drüber gesprochen hatten, waren mit ihren AAA-Titeln dort vertreten, allen voran die Dune-Spiele, die jetzt rauskommen werden. Das war schon sehr imposant. Was ich aber auch interessant fand, war, eine halbe Halle war von Netflix und die andere Halle war von Samsung gewesen und die haben ihre neuen Handyprodukte vorgestellt, die man so falten kann und diese ganzen Galaxy-Handys und mit welchen Spielen die kompatibel sind und wie das dann aussieht. Das war schon krass. Also Mobile Gaming darf man ja auch wirklich nicht unterschätzen, wo das noch alles hingehen könnte.
Ja, ich habe auch mal reingeschaut. Ich habe euch ja auch schon erzählt, ich habe ja den Vanguard Video Gaming und E-Sports und der ist auch im letzten Jahr jetzt um 22% wieder gestiegen. Also die Branche scheint so ein bisschen gut im Aufwind zu sein.
Also die Global Player, da ist nicht viel dran zu rütteln. Sony, Nintendo, das wird weiter wachsen und die werden den Markt unter sich aufmachen. Die jungen, kleineren Buden werden wahrscheinlich wie immer geschluckt werden, aber der Gaming-Markt geht auf der konsumierenden Seite rosigen Zeiten entgegen.
Spielt da jemand aus dem europäischen Markt eine Rolle?
Ja, also im europäischen Markt ist Platz 2 bzw. so 3, was der konsumierende Markt angeht. Also es wird gezockt, es wird gespielt. Besonders Länder wie Polen und andere haben jetzt wirklich eine große Dominanz sich gefunden, in den Gaming-Bereich hineinzugehen und auch zu konsumieren. Was das Produzierende angeht, da ist Europa sehr gut stark in der Entwicklung und besonders auch von Mobile-Spielen, also wirklich auch mit Tiefe, nicht irgendwelche nur Point-and-Click-Spiele oder Puzzle-Spiele, sondern wirklich mit Tiefe drin. Da haben wir die Playon, also die Embracer-Gruppe, die Stillphone-Gruppe, die da noch vertreten sind, aber natürlich sind Japan mit Nintendo, USA mit Sony und Tencent in China sind absolut die Platzhirschen.
Ja, ich glaube, die Branche ist jetzt gerade ein bisschen nervös. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die, also abgesehen davon, dass es eine große Entlassungswelle gab und so. Aber jetzt geht's ja langsam drum. GTA 6 kommt raus. Die Schätzungen sagen, dass sie 7 Milliarden Umsatz in den ersten 60 Tagen machen sollen. Das sind natürlich krasse Zahlen, aber kann möglicherweise sein. Ich meine schon, GTA 5 war, glaube ich, das erfolgreichste Medienprodukt aller Zeiten. Da ist keine CD, kein Videospiel, kein Film hält damit.
Also werden wir uns genau anschauen, wenn GTA 6 rauskommt. Ich hatte noch eine kleine Anekdote, die wollte ich mal mit euch teilen und eure Einschätzung haben, was ihr davon halten. Ein Freund von mir hat mir erzählt, er hat während der Corona-Pandemie, ich glaube relativ am Anfang, sich von jedem damaligen DAX-Konzern eine Aktie geholt und hat das einfach auch laufen lassen und hat sie jetzt auch weiterhin drin. Und wenn man sich so den DAX anschaut, damals so bei 9.000 Punkten rumgekrebst, jetzt bei 24.000 circa. Auch eine Strategie, oder?
Ich weiß nicht, ob man das eine Strategie nennen kann, ehrlich gesagt.
Ja, für mich ist es eine Buy-and-Hold-Forever-Strategie. Also ich mache ja auch nichts anderes auf meine Dividendenperlen. Also ich die einmal kaufe und dann nur rebilanziere und nichts verkaufe. Auch in diesen ganzen Ratgebern, die man ja findet, da sind ja auch mal die Beispiele drin, wenn man Aktien kauft, breit gestreut natürlich und 15 Jahre hält, kann man eigentlich nicht negativ laufen, aus der bisherigen Historie natürlich raus. Da möchte ich auch heute einen Buchanteil haben, diesmal eine Zeitung, die aktuelle Ausgabe der Euro. Also da möchte ich echt eine Lanze brechen, das ist eine sehr, sehr gute Ausgabe geworden. Das Thema ist Vermögensaufbau und Altersvorsorgesicherung für 2030. Also sprich, wenn dann die ganzen Steuern dann auf die Rente dann richtig einwirken und alles. Das ist wirklich eine sehr gelungene Ausgabe. Ihr Bereich ETF, Gold, Aktien, Krypto, Immobilie sind immer auf 2 bis 4 Seiten kurz erklärt und Beispiele drin. Und das eben nicht mehr als 30 Seiten, das Special mit drin. Das liest man sich in Ruhe durch, fühlt sich gut, kriegt einen Überblick zu der ganzen Sache. Super für einen Einstieg.
Super. Ja, ein Thema, bevor wir mit dem Magnificent Seven und mit Apple weitermachen, wollte ich euch noch aufzeigen. Wir wollen ja auch mal ein bisschen was lernen bei uns. Und das ist genau das auch zu sagen, wie legt man langfristig an? Wie oft schaue ich ins Depot? Darüber reden wir auch öfters. Oder wie oft sollte ich aktiv wirklich an meinem Depot etwas ändern? Und da gibt es einen Fachbegriff, das heißt Rebalancing. Und den wollen wir heute mal ein bisschen näher vorstellen. Das heißt letztendlich nichts anderes, wie dass du dein Depot oder deine Geldanlagen regelmäßig wieder in richtiges Verhältnis bringst. Das betrifft nicht nur Aktien. Wir beschäftigen uns natürlich hauptsächlich mit Aktien, sondern das gesamte Portfolio. Also können auch Anleihen, Immobilien oder auch dein Cashbestand mit dabei sein. Jetzt ein Beispiel. Du startest mit 50% Apple und 50% Nvidia und dann legt die Nvidia richtig zu und macht plötzlich 70% deines Depots aus. Klingt super, aber jetzt bist du zu stark von einer einzigen Aktie abhängig und dann hat man wieder die Gefahr sozusagen des sogenannten Klumpenrisikos, dass man zu viel auf eine Aktie setzt oder auf eine Anlageklasse. Und das kann dann wieder entsprechend schwierig sein. Deswegen gilt es daher immer regelmäßig, man empfiehlt dann eigentlich so einmal im Jahr reicht das vollkommen, reinzuschauen, passt das noch? Passen so die Verhältnisse auch? Was man berücksichtigen muss, Rebalancing kann Gebühren und Steuern auslösen. Und du verkaufst, das ist gar nicht unwichtiger Punkt, finde ich, bewusst einen Teil deiner Gewinne. Das macht auch psychologisch wieder was mit dir. Das fühlt sich dann manchmal so an, als würdest du den stärksten Läufer im Team bremsen, aber genau dadurch machst du dein Depot langfristig stabiler und planbarer. Also deswegen ist da auch die Empfehlung, ich weiß, wir drei schauen ja regelmäßig ins Depot und nehmen auch Änderungen vor, aber wenn man wirklich sagt, man will sich damit gar nicht intensiv oder so lange auseinandersetzen, sollte man sich schon einmal im Jahr die Zeit nehmen, nochmal zu schauen, passt das zu meinen Zielen und habe ich vielleicht irgendwo zu viel von einer Aktie oder von einer Anlageklasse und bringe das dann wieder in ordentliches Verhältnis.
Ja, wunderbar. Also ich glaube tatsächlich, wir sind ja auch sozusagen oder wie wir uns identifizieren und was für eine Zielgruppe wir haben. Wir wollen euch das ja alles möglichst einfach machen und auch zu sagen, hier, pass auf, legt da das Geld rein, vertraut ihr dem ganzen Prozess oder das, was ihr da gemacht habt, genauso wie ihr das bei der Bank machen würdet. Dieses Rebalancing macht durchaus Sinn. Ich muss sagen, für mich hat das bisher alles nur Geld gekostet, wenn ich das gemacht habe, weil ich Nvidia verkauft habe und Palantir. Und aber es ist halt immer wie alle oder wie immer im Leben, dass man halt nicht, wie sagt man so schön, nicht alle seine Eier in einen Korb legen sollte. Da sollte man eben schauen, dass man nicht zu sehr abhängig ist von einer Position. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man jedes Jahr da irgendwie reingucken muss. Unser Ziel ist ja eigentlich investieren, laufen lassen, gucken. Und am bestenfalls, dass man rebalanced, indem man nicht irgendwas verkaufen muss, sondern indem man andere Werte dann dafür nachkauft und dann sozusagen dadurch das Unverhältnis ein bisschen ausgleicht.
Ben, wie siehst du das? Du legst?
Ja, ich mache auch nur einmal mehr. Ich hole mir dann meine berühmte Excel-Tabelle hervor, aktualisiere die dann, hole mir die aktuellen Daten über Dividendenausschüttungen der vergangenen Jahres raus und gucke dann, dass ich da nicht so eine Unwucht drin habe, welche ich auch gerade drin habe, das passiert einfach. Und dann nutze ich ehrlicherweise auch ChatGPT, jag die Excel-Tabelle hoch, sag, welche Ziele ich haben möchte und er sagt mir dann, wo die Stellschrauben sind, um diese Ziele bestmöglich zu erfüllen. Das ist natürlich der nicht dritte und nicht vierte Schritt, das ist glaube ich schon der halbe Marathon, den man dann eben macht, aber das mache ich auch einmal im Jahr nur.
Also ihr seht schon, von Excel bis ChatGPT ist alles möglich. Jeder muss da so ein bisschen seine eigene Strategie und seinen Rhythmus auffinden. Wollen wir zu den Magnificent Seven kommen? Carsten?
Alright, dann lass uns zu den Magnificent Seven kommen. Also um nochmal kurz zu recap, Magnificent Seven sind eben 7 große Tech-Konzerne. Die werden eben so genannt, weil die wirklich den Markt sozusagen treiben. Die haben einen großen Anteil am Nasdaq. Die haben einen großen Anteil am Erfolg vom S&P 500. Wir reden hier von Apple, Amazon. Jedes Mal spannend, ob ich die alle zusammenbekomme. Meta, Google, Tesla, Nvidia und Microsoft. Apple, was können wir gehen jetzt erst nochmal kurz auf die, was macht Apple eigentlich? Also jeder denkt ja, er wüsste das bei vielen Konzernen, aber bei manchen ist es ja nicht so klar. Bei Apple ist es tatsächlich sehr, sehr einfach. Wir haben im Grunde genommen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Geschäftsbereiche, die wir sehen können. Früher war Apple ja stark im Computerbereich, dann hatten sie die iPods und so. Aber tatsächlich ist inzwischen das größte Ding ist jetzt das iPhone. Das war jetzt bisher im Geschäftsjahr, also das 56% des Umsatzes geht nur auf iPhone. Und das zweite wäre iPad, das sind 8%. Dann haben wir die Macs, das sind 9%. Dann haben wir Wearables, das sind halt hauptsächlich Apple Watch und die AirPods, das sind knapp 12%. Und jetzt haben wir noch die Services, 27%. Falls das nicht auf 100% kommt, liegt es daran, dass ich jetzt runde. Und wenn wir das uns angucken, fällt halt auf, dass Services zwar 27% ausmacht, aber 34% am Umsatz, weil halt eben auch da der App Store zugehört und Apple Pay und auch natürlich, was wir auch schon bei Amazon und Google hatten und vor allem bei Amazon, das Ads-Business, was sehr stark steigt und sehr viel Gewinnmarge hat. iPhone fast 60% vom Umsatz, aber nur knapp 40% vom Gewinn. Und die restlichen halten sich so die Waage. Also die größten Gewinntreiber sind eben die Services und das iPhone.
Was sind so die aktuellen Herausforderungen bei Apple? Was hast du da gefunden, Carsten?
Also für mich persönlich hat Apple ist jetzt eher ein bisschen in letzter Zeit negativ aufgefallen. Nicht, dass sie jetzt daran schuld sind, aber das eine ist natürlich, dass sie ein Problem haben und noch vielleicht größer bekommen werden mit den Zöllen, die USA da auferlegen. Da kannst du jetzt deshalb, glaube ich, um dem aus dem Weg zu gehen, haben sie auch teilweise die Produktion nach Indien verlegt. Jetzt kommt die Frage, was passiert, wenn Trump auch auf die Idee kommt, auf Indien die Zölle zu legen. Aber gut.
Stimmt, das Risiko besteht.
Für mich persönlich ist die Wahrnehmung, dass gerade in diesem, was KI betrifft, wo ja irgendwie auch jetzt Google und Amazon vorher groß drin waren, dass da Apple ein bisschen hinterherhinkt. Also wer immer versucht hat, Siri zu verwenden im Vergleich zu ChatGPT, der weiß, was ich meine. Und Apple geht da tatsächlich einen langsameren, vielleicht auch ein bisschen konservativeren, solideren Weg, bleibt aber bei seiner Geschichte so mehr auf Datenschutz zu gehen. Also die wollen da eher sich positionieren. Dann gibt es natürlich noch ein paar Projekte, die jetzt gelaufen sind. Also letztes Jahr wurde Project Titan, das war das elektrische Fahrzeug von Apple, was eigentlich auf den Markt kommen sollte. Da haben sie 10 bis 20 Milliarden Dollar drin versenkt und das dann eingestellt. Die Apple Vision Pro, das hat auch so 10 Milliarden Dollar Entwicklung gekostet, war jetzt auch nicht der Mega-Erfolg. Die Produktion ist eingestellt und die zweite, also Vision Pro 2, das ist jetzt erstmal pausiert. Da müssen wir mal abwarten. Das war so ein Testballon. Und was natürlich auch noch aufgefallen ist für die Kenner der Videospielebranche, Epic Games, also die Entwickler von Fortnite, haben halt vor Gericht gewonnen gegen Apple, weil Apple für alle Umsätze aus dem App Store immer 30% nimmt. Und da hat halt eben Epic gegen geklagt, weil sie da so eine Monopolstellung haben. Und das ist eben auch so durchgegangen. Jetzt werden wir halt mal sehen in Zukunft, wie das ist, weil derzeit kann man ja Apple oder bis vor kurzem konnte man Apple Apps und Spiele nur über den Apple App Store laden. Nichtsdestotrotz, Apple ist solide aufgestellt. Also Zahlen unterscheiden sich ein bisschen. Das letzte, was ich gefunden habe, Apple hat 162 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Also sie könnten sich einfach irgendwelche mal Firmen dazu kaufen. Ich habe mal ChatGPT spinnen lassen, was sie alles dazu kaufen könnten. Also sie könnten sich einfach Spotify mal kaufen, Snap. Die könnten auch Epic Games, die denen jetzt so einen Ärger gemacht haben, und EA sich zusammenkaufen. Die könnten sich auch Perplexity, Anthropic, also der Entwickler von Claude AI, könnten sich auch einfach mal dazu kaufen und dann schauen. Also diese wirren Zahlen, die gehen schon immer durch den Äther. Also Apple war auch schon mal, glaube ich, bei 250 Milliarden Cash und konnte sich da, also kann jederzeit irgendwie schauen, wie sie sich anders aufstellen, indem sie was dazu kaufen. Sie hätten auch einfach mal Netflix kaufen können. Die Zeiten sind leider vorbei. Was die Zukunft anbetrifft von Apple, habe ich jetzt nichts gefunden, wo man jetzt sagen könnte, ja, die machen dies, das. Also es ist das Cloud-Business ist halt eher, also iCloud ist halt eher so eine Consumer-based Cloud-Solution. Das ist jetzt nicht so was in Konkurrenz mit AWS oder Google oder Microsoft gehen könnte. Sie investieren jetzt stark in KI-Infrastruktur und überprüfen, ob sie da noch Firmen kaufen können und haben halt eben noch diese Apple Vision Pro. Das ist noch nicht ganz vom Tisch und das Project Titan, also diese EV-Lösung, ist auch noch nicht vom Tisch. Ich persönlich, ich habe Apple-Aktien, weiß jetzt aber nicht genau, wie das jetzt weiter in Zukunft aussehen wird. Was auf jeden Fall klar ist, Apple ist auf jeden Fall, wird bleiben. Also auch gerade, die haben einen großen Lock-in-Effekt für Leute wie mich, die irgendwie faul sind, um sich mit Android auseinanderzusetzen. Und ich habe ein MacBook, ich habe Beats-Kopfhörer, ich habe ein iPhone und ich bin jetzt wirklich nicht der typische Apple-Evangelist, aber ich bin einfach in dem System aus Bequemlichkeit gefangen. In so einem goldenen Käfig sitze ich. Und von daher wird Apple stabil weiter wachsen. Nur ob sie genauso steil gehen werden wie Google oder Amazon oder die anderen, die wir noch besprechen werden, das bezweifle ich jetzt erstmal.
Also ich muss auch sagen, ich finde Apple total unsexy. Also ich habe auch alle Apple-Produkte, aber ich konnte das auch immer nie so ganz verstehen. Mir ist es auch eher wichtig, dass es praktisch und dass es funktioniert. Und ich glaube, bei manchen Dingen verpassen sie ein bisschen den Anschluss, aber das Festgeldkonto scheint gut gefüllt zu sein. Aber als wir es auch vorgesagt haben, wer stellt die jetzt vor? Bei denen tue ich mir echt schwer, da irgendwie einen Spirit aufzutun. Ben, wie siehst du das?
Ja, also ich habe jetzt auch auf der Gamescom die ganzen Android-Phones von Samsung gesehen und auch diese faltbaren, wie man da gut mit arbeiten kann, Präsentationen auch. Also es ist schon krass. Ich sage es dir, dass ich seit 20 Jahren halt im iPhone-Game bin. Also schon seit iPhone 1 und da werde ich das System jetzt nicht mehr wechseln, weil da habe ich alle Apps, da habe ich alles so eingerichtet und da kriegst du mich jetzt aus Bequemlichkeit auch nicht mehr raus.
Spannend und man muss ja auch sagen, weil ich bin jetzt selber nicht in Apple, also ich habe keine eigenen Apple-Aktien, aber auch Apple, genauso wie bei den anderen Magnificent 7, ist natürlich auch großer Bestandteil der ETFs und da hast du natürlich auch einen großen Apple-Anteil mit drin. Also jeder, der sich überlegt, soll ich direkt bei Apple einstellen, also alle, die einen gewissen Tech-Anteil haben in den ETFs, haben Apple auf jeden Fall auch groß mit dabei.
Absolut. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen negativ geklungen habe vielleicht, es ist halt so bei Apple meiner Meinung nach, da kann man, also wieder keine Empfehlung, ne? Es ist nur so das, was ich persönlich sehen würde. Da kann man schon investieren und ich glaube, dass nicht, dass Apple morgen pleite geht oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren. Aber die Frage ist halt immer, investiere ich da rein oder woanders, wo ich eben mehr Rendite erwarte?
Ja, und man merkt so an uns allen dreien, dass wir da jetzt die Begeisterung ein bisschen fehlt. Also ich hatte das letzte Woche, als du von Emerson erzählt hast, krass, was da für Projekte angestoßen werden. Und da finde ich, ist das ein bisschen überschaubar. Wir haben ja noch mehrere Magnificent Seven und man muss ja nicht in alle gleich viel investieren.
Absolut. Und wir werden auch noch, wenn wir zu Microsoft kommen, das ist, glaube ich, für mich das Paradebeispiel von Unternehmen, was stabil dasteht, aber halt auch echt viel Geld versenkt hat in Dinge, die nie funktioniert haben. Also ich glaube, da ist Microsoft ganz, ganz vorne. Also da sind die Apple mit ihren 10 bis 20 Milliarden für ihr Elektroauto, sind da noch ganz gut aufgestellt.
Ja, also wir sehen schon, das wird noch auf jeden Fall eine spannende Serie, die wir fortsetzen wollen. Auch sehr beliebt und das haben wir immer regelmäßig zum Abschluss. Und schön, dass du wieder da bist, Ben, weil da muss ich es nicht vorlesen. Du kannst es einfach so authentisch. Was hast du uns denn heute mitgebracht im Espresso der Woche?
Der doppelte Espresso mit Ben, mit Volldampf durch die Dividendenwelle, Torm im Check. Wen haben wir heute? Heute gucken wir nicht nur auf Tech-Schwergewichte, sondern auf die raue See der Tankerwelt. Torm? Ein dänisches Unternehmen, welches seit über 100 Jahren im Schifffahrtsgeschäft unterwegs ist und dort sich spezialisiert hat auf klassische Tanker. Wir reden hier wirklich von Benzin, Diesel und Kerosin, von Ölprodukten, welche von A nach B gebracht werden muss. Ziemlich trocken, ganz im Gegenteil, denn wir reden hier auch von einer Dividendenmaschine. Das Geschäftsmodell dabei ist relativ simpel. Torm verdient sein Geld, indem sie Transportkapazitäten von A nach B bringen. Ihr spezialisiert auf Öl- und Tankgeschäfte. In Zeiten des politischen Umbruchs ist natürlich dort eine große Nachfrage gefragt, denn es müssen neue Wege und neue Partnerschaften gefunden werden. Torm hält es sich hier einfach, sie müssen pro Tonne dort einen Aufschlag einfach nur beim Kunden weitergeben und daraufhin erzielen sie ihre Gewinne. Momentan läuft es wegen den geopolitischen Sachen wirklich sehr, sehr gut. Die Nachfrage in Tankern steigt. Was ist das nun? Ein heißer Tipp oder eher ein kalter Kaffee? Eindeutig ein brandheißer Espresso direkt aus der Maschine. Torm schüttete nämlich nicht nur 2023, sondern auch 2024 über 20% Dividende aus. Das ist keine Empfehlung, jetzt nur dort drauf zu gucken und es ist auch kein Garant für die Zukunft, denn sollten die Frachtraten in Zukunft wieder sinken, sinken natürlich auch die Dividenden und die Gewinne. Torm ist also dahergehend nichts für schwache Nerven. Ein Blick in den Kaffeesatz. Kurzfristig sieht es wirklich sehr, sehr gut aus mit Torm. Die Ölproduktion wird trotz der Energiewende weiterhin noch in den nächsten Jahren weiter stark gefragt sein. Man muss auch sagen, dass Torm sehr stark aufgestellt ist. Sie haben ihre Verträge ausgebaut und gleichzeitig dabei ihre Kosten reduziert und ihre Tankerflotte dabei modernisiert und ihre ganze Ausrichtung auch in erneuerbare Energien in der Tankerflotte für klimaneutral auch weiter ausgebaut. Also selbst dadurch, dass sie nur Diesel, Kerosin und Benzin weiter vertreiben, wird es in Zukunft dahingehend auch sein, dass sie versuchen, dabei ihren klimaneutralen Daumen in die Welt zu setzen. Kapital Café H zitieren, Torm ist kein ruhiger Cappuccino, sondern wirklich ein richtig starker Espresso direkt aus der Maschine. Kräftig, intensiv und mit ordentlichen Schwankungen. Für Dividendenjäger wie mich momentan das absolute Paradies. In der Zukunft jedoch eher so eine Beimischung. Wer es aushält, bekommt hier einen der stärksten Ausschüttungsmaschinen überhaupt an der Börse. Aber auch mit dem Risiko, dass irgendwann mal eine Flaute eingehen könnte.
Ich bin ein großer Fracht- und Logistik-Fan. Von dem her, schaue mir die auf jeden Fall mal näher an. Habt ihr sonst noch was, Jungs?
So, bevor wir aus unserem Kapitalcafé einen Gin Tonic Talk machen, würde ich sagen, wir machen heute mal einen Cut hier. Freut euch auf nächste Woche, die nächste Magnificent Seven. Ich glaube, wir haben es ja schon ein bisschen angeteased. Ich denke, es wird Microsoft werden. Gleichzeitig wird Flo natürlich uns wieder gut was erklären. Und mich trefft ihr dann wieder an der Theke, an der Kaffeemaschine und ich werde euch wieder einen schönen doppelten Espresso servieren. Bis dahin, eine wunderschöne Woche und bis nächsten Donnerstag. Tschüss!